Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Der Weltwirtschaftspodcast wird Ihnen präsentiert von HRS, das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Businesshotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen Sie als angemeldeter MyHRS-Kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business-Tarif, sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren.
Episode Nummer 21, lieber Defner, und ach, der Sommer ist vorbei. Und er war wirklich ein Jahrhundertsommer, er war groß.
Wie der Dichter schrieb, Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los. Und dann geht's weiter unten. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird Wachen lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Das ist doch für dich mal ein Gedicht.
Ja,
ich bringe dir mal ein Gedicht mit, ein bisschen Herbstdepression muss ich auch in so einem Podcast sein. Ne? Das wäre eigentlich deine Rolle.
Aber das wundert mich, dass du den Herbsttag von Rilke deklamierst, was ja nicht wirklich eine Hymne für die Bullen ist, sondern eher für mich eine ist. Aber ich bin mir sicher, du wirst aus diesem
natürlich
elegischen Herbsttag
kann auch dem Herbst etwas Schönes abgewinnen. Ich meine, es ist auch eine schöne Zeit, da kann man schön spazieren gehen, durch die gefallenen Blätter marschieren, dieser Duft von frischem Laub.
Die sind dieses Jahr im Sommer gefallen, die Blätter.
Ja.
Egal, macht nichts. Aber er läuft durch die Blätter.
Ja, er läuft, er trinkt Tee, guckt Netflix, damit die Netflix-Aktie auch wieder steigt auf mein Wettniveau. Und er freut sich auf die Herbstrallye an den Aktienmärkten, die kurz bevorsteht.
Herbstrallye?
Darüber werden wir diskutieren.
Herbstrallye, okay, wir diskutieren über die Herbstrallye. Ich habe mal geguckt im Internet, ob es das Wort überhaupt gibt. Es gibt es 12.300 Mal. Also,
das ist doch schon einiges, oder?
Ja, aber ich würde sagen, es ist ein Phänomen, was nur der Defner kennt. Aber
12.300 und Defner.
Und demnächst plus Defner, genau. Das ist doch schon mal wunderbar.
Das ist doch schon mal was.
Und jetzt nach unserem Podcast hoffentlich noch viele, viele mehr Leute.
Genau. Und wir haben jede Menge Feedback bekommen.
Ja, stimmt. Wir haben eine Menge Mails bekommen. Ich habe mich gestern eine Stunde hingesetzt und mal wieder fleißig beantwortet zur ETF-Sendung. Es gab auch eine Sache, da ging es um Versicherungen. Wir hatten letzte Woche dieses Thema Makler, Provisionen und schlimm. Und da hattest du ja diese wunderbare Sache gesagt, man bräuchte keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und da
war meine Meinung, ja.
Ja, und da hat sich einer beschwert, hat gesagt, das wäre doch ein existenzielles Risiko und die müsse man durchaus absichern. So.
Darüber werden wir nochmal diskutieren, wie nötig die dann ist oder auch nicht. Und ich habe auch eine Beschwerde bekommen sozusagen, denn die Helene Fischer Nummer, die ich einmal erwähnt hatte als Bulle der Woche, da habe ich dann Helene Fischer ja auch erwähnt als Markenbotschafterin für Meckle.
Ist sie das nicht?
Das ist sie, das ist soweit richtig, aber sie ist ja ein Gourmetle, wie die Markenbotschafter dort heißen, und daraus habe ich geschlossen, dass das ein schwäbischer Begriff ist, der klingt einfach so schwäbisch, ja. Und dann noch ein Gag gemacht, das auf Schwäbisch ausgesprochen, aber man schreibt jetzt, Meckle kommt gar nicht aus Schwaben und deswegen wäre die Pointe dann auch nicht passend gewesen. Meckle kommt aus Wasserburg am Inn in Bayern, hätte ich als Bayer natürlich wissen müssen und ich entschuldige mich dafür.
Ach, das ist ja auch so, wie die Kanzlerin sich auch entschuldigt hat. Sehr schön,
genau.
Der Defner, eine Demut legt an den Tag.
Die Mailerin meinte, vermutlich war Defner noch zu sehr von Helene Fischers Konzert verwirrt.
Verwirrt, gut. Aber ist doch interessant, wie genau unsere Zuhörer den Podcast hören, dass sie solche kleinen Details dann auch raushören. Ich habe noch eine Mail bekommen von Marc Friedrich. Das ist der von Friedrich und Weig. Das sind ja diese beiden Crash-Propheten.
Das sind die wirklichen Crash-Propheten, die Untergangspropheten.
Ich glaube, die haben auch so, weiß ich nicht, 4 oder 5 Crash-Bücher. Dann knallt, heißt aber das letzte.
Hat zwar immer noch nicht geknallt, aber die Bücherverkäufe knallen immer noch.
Das läuft ganz gut, das stimmt. Der Fonds von den beiden nicht ganz so gut. Es gibt ja den Friedrich und Weig Wertefonds und der hat seit Auflegung im Januar 2017 9% an Wert verloren. Also mit Crash kann man nicht so viel verdienen.
Aber Sie haben in der Mail ja auch geschrieben, dass Sie in der Tat Streuobstwiesen haben und jetzt gerade Marmelade einkaufen. Zumindest die Frau. Ja, hat die Frau auch was zu tun.
Ja, dann haben wir ja auch bei uns gemacht. Wir haben ja so einen Schrebergarten und da haben wir dieses Jahr Rekordernte bei Pflaumen und Birnen gehabt und
Wahnsinn.
Seitdem gibt es jetzt jeden Morgen Birnen und
Chapitz
die Pflaumen
ist einfach breit diversifiziert.
Genau.
Lege nicht alle Eier in einen Korb.
Anders als der Defner, der ja immer
setzt voll auf, Wahnsinn. Ich bin natürlich auch diversifiziert, ist doch klar. Es gab auch nochmal zu Snapchat eine Anmerkung, auch bei mir auf dem Instagram-Account, wo ein Nutzer meinte, nee, da würde ich falsch liegen. Also Snapchat hätte durchaus eine Zukunft und viele Junge wären dort. Naja, ich bin mal gespannt, ob das eine große Zukunft hat. Wir werden das weiter verfolgen.
Sehr gut. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine Anfrage bekommen zu Marihuana.
In der Tat, da hat mir jemand auch bei Instagram geschrieben, können Sie auch weiterhin tun, bei Dietmar Defner. Dietmar.defner, mein Name dort, und ich freue mich über viele User, die sozusagen unser Podcast dort insgesamt verfolgen und mir dann auch dann Feedback geben. Aber wir müssen vielleicht eins nochmal sagen, wir können nicht alle Mails und Zuschriften beantworten, es wird immer mehr jetzt und vereinzelt antworten wir, aber wir greifen auch viele Fragen dann einfach direkt im Podcast auf und antworten wir dann auch nicht nochmal extra. Also manches greifen wir auf, manches beantworten wir und manches nehmen wir einfach nur zur Kenntnis, weil sonst schaffen wir das einfach nicht. Aber eben eine Frage greifen wir auf, zu Cannabis-Aktien in der Tat. Mhm. Da hat mir ein Polizist geschrieben und gemeint, was wir denn insgesamt von Legalisierung, mehr Legalisierung halten und wie wir zu Cannabis-Aktien stehen.
Also Defner, bitte.
Legalisierung bin ich dafür, ehrlich gesagt. Es war ja eines der wenigen Themen, das in der Jamaika-Koalition irgendwie kompromissfähig war zwischen Grünen und FDP vor allem, aber die kam ja dann nicht zustande. Deswegen werden wir in Deutschland noch ein bisschen warten auf die Legalisierung. Aber der Trend weltweit ist da. Die USA, Kanada sind vorausgegangen.
Kanada im Oktober. Da kannst du es als Rauschmittel, als Freizeitdroge ist es da. Recreational Market heißt es auch. Und dann habe ich mal geguckt, lohnt das denn, weil da sind ja die Aktien so wahnsinnig gestiegen. Und das war, glaube ich, die zweite Frage, lohnt es da zu investieren? Und dann muss man einfach mal schauen, wie groß könnte der Markt sein? Und Experten sagen, 250 Milliarden könnte er groß sein. Also wenn Marihuana wirklich mal legal würde, als nicht nur als Droge, sondern auch als gerade als im Gesundheitssektor. Und wenn man dann mal guckt, wie groß kann der Markt dann werden, dann gäbe es vergleichbare Sachen wie der Biermarkt. Das ist ja auch, da geht es ja auch um, auch eine Anführungsstrich Freizeitdroge. Und da werden die Unternehmen mit dem Vierfachen des Umsatzes bewertet. Insofern gibt es da einen Markt von einer Billion Dollar zu verteilen bei Marihuana-Aktien. Das Problem ist nur, man weiß nicht, wer die kriegt. Und das sieht man auch den Aktien an.
Und da gab es ja wirklich totale Übertreibungen zuletzt. Da wurde viel Marihuana-Rauch in die Marihuana-Aktienblase geblasen zuletzt. Die größte Blüte sozusagen, Übertreibung, war wohl der Börsengang der ersten amerikanischen Cannabis-Aktie Tilray. Die kam im Juli damals zu $23 an den Markt. Das war schon ein Plus von 35 zum Ausgabekurs sozusagen. Und dann ist in der Spitze von 23 auf $300 gestiegen, ein Plus von 1.200% zum Erstkurs, und jetzt ist er aber wieder abgesackt auf $100, gestern alleine minus 19%. Die Aktie hatte zwischenzeitlich einen Börsenwert von $28 Milliarden, ist eine echte Klitsche und war damit eben trotzdem mehr wert als die Deutsche Bank oder Infineon im DAX, und das zeigt einfach diese Übertreibung und das diese steile Achterbahnfahrt hoch auf 300 und jetzt wieder runter auf 100. Die zeigt einfach, dass da einfach sehr viele Zocker und Spekulanten am Werk sind. Und meiner Meinung nach, wenn man Achterbahn fahren will, lieber auf die Wiesen in München gehen, aber nicht hier in Marihuana-Aktien sich
bewegen. Das ist der bessere Rausch. Ja. Also da kann man, da ist nur was für Spieler, die einfach das Geld einfach weg haben wollen oder die einfach mal spielen wollen. Aber es ist wirklich überhaupt nichts für Investoren, auch wenn der Markt so groß ist. Zumal, wenn es denn mal legalisiert wird, jeder kann ja Marihuana anbauen, also Cannabis, und dann gibt es relativ schnell Überkapazitäten, die Margen sind gering, und dann kann man da auch, glaube ich, nicht so viel verdienen wie mit anderen.
Ich glaube auch, das sind also kaum Alleinstellungsmerkmale da. Also da muss man vorsichtig sein, wenn man investieren möchte, auf jeden Fall diesen Hype jetzt erstmal abwarten. Das beruhigt sich dann irgendwann immer wieder, und dann kann man mal gucken, wer könnten eventuell die Gewinner sein, wenn man an diese Geschichte glaubt.
Ach, das ist jetzt der Bulle ist mal so ein bisschen zurückhaltend.
Ich bin ja auch nicht blindbullisch, ne? Ich bin ja der Realist.
Aber dann kommen wir zu
unserem... Ich bin ja der Realist in
dann
diesem
kommen
Podcast.
Wir zu... Du bist der Realist? Moment mal, das ist meine Rolle.
Der optimistische Realist.
Ja, dann kommen wir zu unseren Rubriken. Wir haben ja jede Woche Rubriken, Bulle und Bär, und da machen wir den Daumen hoch oder senken den Daumen und
diskutieren das Thema auch nicht so großartig. Nein. Im Gegensatz zu unseren Themen, die wir dann noch diskutieren wollen. Da geht es heute um die Herbstrallye und um den Brexit, ist auch noch ein Thema.
Brexit, ja.
Aber vorher würde ich gerne den Daumen heben für die Welt am Sonntag. Die hat nämlich Geburtstag gefeiert, ein Produkt auszugeben unserem Hause. Aber ich durfte freundlicherweise neben anderen TV-Kollegen Tatjana Ohm, Susanne Schön vom Wetterwahn mit dabei in Hamburg. Wir durften mitfeiern, und wenn man zu einer Geburtstagsfeier eingeladen wird, dann gratuliert man auch anständig. Das will ich hiermit tun, und auch aus eigener Überzeugung. Wir sind ja von Weltfernsehen sozusagen ehemals N24 in diese Weltfamilie eingeheiratet worden, adoptiert worden, wie auch immer. Wir wurden ja gekauft von Arzt. Deswegen sitzen wir zusammen, die ungleichen Geschwister sozusagen. Und deswegen bin ich ja ein bisschen Außenstehender. Deswegen kann ich da, glaube ich, auch mal dem Kollegen Chapitz und seinen lieben Kollegen, die die Welt am Sonntag mit so viel Liebe und Leidenschaft erstellen, einfach auch gratulieren.
Ganz, danke.
Ja, das muss man einfach mal so sagen. Es ist einfach eine wunderbare Erfolgsgeschichte auch der deutschen Nachkriegsgeschichte seit 1948 am Markt, kurz nach Gründung der Bundesrepublik. Axel Springer, damals der Verleger, hat die 1953 dann übernommen von der britischen Militärregierung. 5 Jahre vorher wurde sie eben gegründet. Und immer noch ist die Welt am Sonntag ein treuer Begleiter der Deutschen am Sonntag. Und am Sonntag, da spielt halt eben Print seine ganzen Qualitäten aus. Da nimmt man sich eben schön gerne so ein großes Format vor und schmökert in diesen Geschichten und genießt die großen Fotos und Grafiken, die da zu finden sind. Ich persönlich muss sagen, ich lese lieber auf dem iPad, aber auch das E-Paper. Das ist ja quasi die Zeitung dann einfach in klein, aber kann man auch schön reinzoomen und man hat es einfach praktisch, kriegt es elektronisch zugestellt, muss nicht zum Kiosk, nicht zum Briefkasten. Das ist eine feine Sache und fein übrigens auch dann vor allem die Jubiläumsausgabe geraten. Ich habe sie mal mitgebracht. Da gibt es wirklich dann auch sehr viel Grund zum Optimismus sozusagen, wenn man reinblättert, weil viele natürlich dann Bezug nehmen, auch zu den letzten 70 Jahren der Geschichte Deutschlands. Zum Beispiel ja nicht unbedingt immer Freunde gewesen der von der Bundesrepublik, der griechische Premierminister Tsipras erinnert daran, wie sozusagen das deutsche Volk sich damals dann sein Wirtschaftswunder erarbeitet hat nach dem Krieg. Matteo Renzi, italienische Premierminister, der auch alte. Seine Schlachten mit Deutschland geschlagen hat.
Aber da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Ich bin ja bei diesen Rubriken, machen wir das ja selten. Ja. Aber Matteo Renzi ist für mich das beste Beispiel für einen Bullen, der einfach in Hybris versinkt und der war viel zu optimistisch, ist an sein Land rangegangen und ist grandios gescheitert.
Hattest du schon mal erwähnt, aber das ist halt leider in der Demokratie auch möglich, aber er erinnert daran, dass er Gerhard Schröder als Vorbild für seine Arbeitsmarktreformen gemacht hat.
Nicht so
du kannst auch sagen, Gerhard Schröder ist auch grandios gescheitert, trotzdem hat er uns die Agenda 2010.
Reformen werden gerade rückgängig gemacht.
Da war leider das politische System sozusagen ein bisschen schwerfälliger in Italien, aber er erinnert auch sehr emotional daran, wie er als Jugendlicher damals den Mauerfall miterlebt hat und seine Mutter ihn aufs Sofa geholt hat vor den Fernseher und geweint hat, weil sie so gerührt war über den Mauerfall. Und dann was sehr Schönes, was mir auch sehr entgegenkommt als Optimisten, Bill Gates auch mit einem Gastartikel. Er schreibt eben, dass vor 50 Jahren die Hälfte der Menschheit arm war, heute sind es nur noch 9%, dass das ein bemerkenswerter Erfolg ist, der uns optimistisch machen sollte, meint Bill Gates.
Sehr
und
schön.
Es gibt sogar Optimistisches von Holger Chapitz in dieser Welt am Sonntag, 70 Jahre Jubiläumsausgabe.
Zusammen mit dem Kollegen Eckert haben wir mal geguckt, was man denn mit Aktien verdient hätte, wenn man denn zum Start der Welt am Sonntag in Aktien investiert hätte. Und der DAX, den gab es ja damals noch nicht, aber der hätte umgerechnet gestartet bei 7,4 Punkten. Jetzt ist er ungefähr bei 12.400 und man hätte seither 11,2% jährlich machen können. Wenn man jetzt mal die Inflationsrate abzieht, die lag ungefähr über die ganze Zeit bei rund 2,4, hat man eine Rendite fast zweistellig mit deutschen Aktien, sogar mehr als mit dem Dow Jones in der gleichen Zeit. Gut, jetzt war auch das deutsche Wirtschaftswunder dabei und so weiter. In den letzten Jahren war der DAX nicht mehr besser als der Dow Jones, aber es ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Und was wir auch noch festgestellt haben, was ein bisschen frustrierend war bei der Recherche, dass viele Unternehmen überhaupt nicht mehr wissen, wie die Anfänge ihrer Aktien waren. Also viele sind ja schon in der industriellen Revolution gegründet worden, 1890, 1880, aber die haben überhaupt keine Ahnung mehr, wo ihre Aktien damals standen. Und das finde ich irgendwie frustrierend. Wieder so ein Blick auf die deutsche Aktienkultur, die wirklich, die Deutsche Bank, die haben ihre Geschichte komplett ausgeleuchtet. Wenn ich dann aber frage, wo standen eure Aktien damals, dann bekam ich so einen Chart seit 1992. Ich meine, muss ich nicht sagen, wie er aussieht. Das war Minus.
Aber das Entscheidende ist, glaube ich, die entscheidende Info ist, finde ich, diese 11,2% sind, finde ich, absolut faszinierend über einen Zeitraum von 70 Jahren. Ja. Mit natürlich Boomphasen drin, aber mit absoluten Krisenphasen. Da gab es ja ganz viele Wirtschaftskrisen auch in Deutschland dann nach dem Nachkriegsboom. Und trotz allem hat Jahr für Jahr im Schnitt der DAX 11,2% gemacht, umgerechnet natürlich zurückgerechnet. Also da sieht man einfach, was man langfristig mit Aktien verdienen kann. Und das sollte eben auch in Zukunft in diesen Regionen etwa weitergehen? In den letzten 30 Jahren hat der DAX dann 8,2% gemacht. Ja. Das ist halt eben auch sensationell und deswegen plädieren wir ja immer wieder für
ETF-Sparpläne
hier, dass man langfristig dann in die Aktienmärkte investiert.
Und wusstest du, dass es damals 1948 ungefähr 20 Brauereien gelistet an der Börse gab, 20 Brauereien, von denen ist, ich glaube, keine mehr übrig in Deutschland. Ist faszinierend. Also man sieht auch dieser Strukturwandel und trotzdem hätte man mit Aktien so viel Geld gemacht, weil der Index sich ja automatisch erneuert. Wir hatten das ja schon in unserer ETF-Serie.
Genau, wir verweisen auf unser ETF-Spezial, wer sich dafür noch näher interessiert. Diese Sendung ist sozusagen von bleibender Aktualität. Aktuell
es kam ein junger Kollege zu mir und hat gesagt, aufgrund dieser Sendung hat er jetzt einen Sparplan abschließen. Du siehst, also wir tun was für die Aktienkultur in Deutschland.
Der Wetterkollege übrigens, der gerade im Urlaub weilt, der ist auch beim ETF-Sparplan eingestiegen.
Wow, okay.
Und bei Rocket Internet und bei Tesla und bei Deutscher Bank. Ja, manchmal habe ich so ein bisschen schlechtes Gewissen, aber er ist jetzt im Plus insgesamt mit seinem Depot. Ja? Er ist jetzt im Urlaub. Ja? Schöne Grüße nach Griechenland. Ja?
Aber wenn man Leute in Einzelaktien jagt, dann die einfachste Form, wie man Aktien verleiden kann, ist, wenn man sie in einzelne Tipps reinjagt. Dann fallen die Aktien. Aber Rocket,
ich finde Einzelaktien ist immer ein bisschen schön, auch für Leidenschaft und mit kleineren Summen, mit ein bisschen Spielgeld und die großen Investitionen, die sollte man breit streuen über ETFs und dergleichen. Gut. So, dein Bulle der Woche wäre?
Mein Bulle der Woche ist Twitter. Ich gehöre ja zu den größten Anhängern dieses Kurznachrichten.
Selbst erfolgreicher Twitterer von 60.000 Follower, einer der wichtigsten Influencer im europäischen Wirtschaftsjournalistengeschehen.
Vielen Dank.
Ja.
Das war die kleine Werbeeinblendung. Ja, und Sie können mir folgen. @Schuldensühne heißt mein Twitter-Handle.
Aber man findet sich ja auch unter den Namen.
Ich glaube, Chapitz findet man auch. Ich würde es vermuten. Auch, ja. Aber Twitter hatte mich ja in letzter Zeit verärgert. Die haben ja seit 2016 so einen Algorithmus, wo die Timeline, also das ist so diese Nachrichtenliste, mit einem Algorithmus untersucht worden ist. Und dann wurden nicht mehr die Nachrichten chronologisch eingepflegt in diese Timeline, sondern nach irgendeinem, wie auch immer, gearteten, wichtigen Algorithmus. Und dann bekam man nicht mehr das, was man sehen wollte, sondern das, was Twitter einem vorgesetzt hat. Und das war frustrierend auf eine Art und Weise. Und das hat Twitter jetzt wohl verstanden. Und jetzt will man demnächst einführen, dass die Nutzer sich aussuchen können, ob sie weiterhin diesen Algorithmus nehmen wollen, also ob sie sehen wollen, was Twitter für wichtig, für ganz wichtig und für besonders wichtig hält, oder ob sie wieder diese klassische chronologische Fortführung machen wollen, dann bekommst du die Nachrichten, die deine Menschen, denen du folgst, nacheinander abgeben. Die kriegst du dann auch genau zur gleichen Zeit durchgestellt. Das ist das Schöne, das Einfache an Twitter. Das ist so ein bisschen wie in die alte Zeit zurück. Also Twitter, ich liebe es und jetzt gibt es ein bisschen wieder in diese alte Zeit zurück. Wenn klar man natürlich sagen muss, Twitter ist viel größer geworden, viel bunter, viel wilder, als es in den Anfangszeiten war. Jeder ist dabei, man hat das Gefühl, dabei zu sein, mit zu influenzen, was zu ändern, was zu machen. Twitter ist so ein bisschen, der Atlantic hat es geschrieben, wie New York, man liebt es, man hasst es, man muss dabei sein. Das ist einfach ein wunderbares Medium, eine wunderbare Stadt. Also wenn er nicht dabei ist, soll das tun. Und jetzt gibt's noch einen weiteren Grund, weil der Algorithmus, weil die Leute sich aussuchen können, ob sie die kuratierten Tweets haben wollen oder aber nach chronologischer Ordnung. Und deswegen mein Bulle der Woche.
Würdest du auch Twitter-Aktien kaufen?
Da muss ich zugeben, da bin ich ein bisschen skeptischer. Mir ist dieses Geschäftsmodell noch nicht so ganz klar. Aber ich finde, es ist einfach ein großartiges Medium. Also wenn es das heute noch nicht gäbe, müsste es erfunden werden. Und vielleicht wird es irgendein Liebhaber mal kaufen, ein Milliardär und das dann so fortführen. Ja, ja, da haben wir die Diskussion von letzter Woche. Wir hören auf.
Aber daran anknüpfen, wir hatten ja diese Systemdiskussion auch nochmal, wer es hören will, in der Folge 20. Ja. Wiederholen wir an dieser Stelle auch nicht.
Wunderbar.
Aber da passt auch mein Bär der Woche ganz gut rein. Es ist der Zukunftspessimismus der Deutschen, die legendäre sprichwörtliche German Angst. Es gibt da eine neue Studie von Pew Research, wonach nur 37% der in Deutschland Befragten, das ist eine internationale Vergleichsstudie von verschiedenen Ländern, aber in Deutschland glauben nur 37% daran, dass es den Kindern finanziell besser gehen wird. 78% sagen aber immerhin, dass die jetzige ökonomische Situation gut aussieht und nur in zwei Ländern ist die Differenz zwischen Beurteilung und aktueller und der künftigen Lage noch größer, nämlich in Schweden und den Niederlanden. Und Die Deutschen sehen also für die Zukunft schwarz, aber sie glauben auch, dass es vor 20 Jahren besser aussah. Immerhin 46% der Menschen beantworten diese Frage mit Ja. Das hat, und das hat unser Kollege Daniel Eckert auch schön aufgeschrieben in seiner Geschichte dazu, mit der Realität wenig zu tun. Denn damals hat er ausgerechnet, das BIP pro Kopf war 1998 einmal nur halb so hoch wie heute. Und damals waren 4,3 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Im nächsten Jahr streben wir ja vereinzelt eine Zahl unter 2 Millionen an. Also das ist dieses typische, die nostalgische Erinnerung ist immer nostalgisch verbrämt und man erinnert sich immer nur an die guten Zeiten zurück und das Negative vergisst man und bei der Zukunft sieht man dann eher schwarz. Und ganz interessant noch ein anderer Zusammenhang, den Kollege Eckert herausgearbeitet hat, dass in fast allen Ländern der Zukunftspessimismus einhergeht mit Sympathien für populistische Bewegungen. Und da zitiert er den Volkswirt Holger Schmieding von Bärenberg, der sagt, Linkspopulismus blüht vor allem dort, wo es große wirtschaftliche Probleme gibt. Rechtspopulismus ist oft dort stark, wo es den Menschen objektiv gut geht. Also, mein Bär der Woche für den Pessimismus der Deutschen.
Aber daran erkennst du, da muss ich noch mal kurz eine Anmerkung machen, dass es nicht um die ökonomischen Daten und Fakten geht, sondern es geht wirklich ums Gefühl. Wenn die Menschen sich einfach überfordert fühlen, vielleicht in der Fülle von Informationen, der Fülle von täglichen Meldungen, den sie bekommen, dann mag das durchaus gerechtfertigt sein. Und es geht nicht darum, dass man immer nur guckt, wie viel im Portemonnaie ist, sondern wie fühlt man sich dabei. Und die Politik ist dafür auch da, den Menschen das richtige Gefühl zu geben. Dass man immerhin denkt, weiß ich nicht, früher war es bei mir so, wenn ich an Merkel, das war für mich die Regierungschefin, wo ich
in
dachte,
in der DDR damals
da
oder wann?
Nein. Ach, jetzt kommt er wieder mit der Ossi-Nummer hier.
Ich habe jetzt extra nicht Ossi
meine
gesagt.
Vergangenheit. Ich sage, mein Onkel Eckert, der ist ja über 70, der hört ja auch den Podcast immer und der hat gesagt, wenn der Defner noch einmal dich Ossi nennt, dann komme ich vorbei und hau ihm eins drüber. Und der weiß, wo du wohnst. Beziehungsweise ich weiß und ich sag's
dem
Onkel
Eckert. Der Chapitz-Clan droht mit Rache.
Nein, aber es geht darum, dass man immer das gute Gefühl hatte, bei dieser Frau ist man in guten Händen in Deutschland. Und dieses Gefühl ist mir jetzt komplett abhanden gekommen, wenn man diese große Koalition anguckt. Deswegen ist mich mein Bär der Woche auch.
Überraschenderweise.
Die große Koalition. Das ist der Übergang. Also da könnte ich jetzt mal ein Lob bekommen.
Ja. Applaus, Applaus, Applaus.
Prima. Also die große Koalition.
Jetzt solltest Moderator werden vielleicht, ja? Für die geniale Überleitung.
Wahnsinn. Ich finde auch so, Überleitung.
Also, warum ist die große Koalition dein Bär der Woche?
Mein Bär der Woche? Die große Koalition, die rettet nämlich nicht das Land, sondern sie rettet sich eigentlich immer nur selbst. Und du hast es jetzt auch gesehen beim Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, der ja entlassen wurde, dann stieg er auf, dann wurde wieder degradiert. Also ein solches,
eine unsägliche Geschichte.
Eine
da
unsägliche
bin ich
Geschichte.
Absolut bei dir. Und eine, ich meine,
und daran siehst
jeden,
du aber.
Jeglichen gesunden Menschenverstand.
Danke, ja. Dass er nie mehr, es ist einfach eine, wie soll ich sagen, eine würdelose Selbstbeschäftigung mit sich selbst. Und ich finde, die Probleme, die wir im Land haben, sind groß genug. Und jetzt haben wir diese Sache. Und das erinnert mich eher fast daran, dass diese große Koalition so ein bisschen wie eine PR-Agentur für die AfD arbeitet. Das ist wirklich, wirklich frustrierend, weil das Volk kriegt ein völlig falsches Gefühl von der Sache. Und wir hatten ja vor ein paar Wochen erst die Diskussion mit Herrn Seehofer und den Flüchtlingen an der bayerischen Grenze, die er wieder wegschicken wollte. Das hat ja auch fast schon die Koalition gesprengt. Und die Leute kriegen das Gefühl, dass man da nicht mehr für sie was macht, sondern dass sie für sich selbst nur arbeiten. Und selbst wenn die Große Koalition mal Politik macht, und das hatten wir letzte Woche, dann ist die auch besonders schlecht, nämlich der Wohnungsgipfel hat das gezeigt. Und da hat die GroKo jetzt 5 Milliarden Euro, will sie dafür ausgeben, dass sie selbst so ein bisschen als Bauunternehmer tätig wird und den sozialen Wohnungsbau ankurbelt. Und anstatt man einfach mal sagt, ich reduziere die Grunderwerbssteuer oder ich mache es einfacher, Bauland auszuweisen oder was es auch immer an einfachen gibt, kommt die Politik jetzt selbst und sagt, oh, wir machen selbst was, um so ein Gefühl zu geben. Aber das ist natürlich eine komplett falsche Sache. Dazu gab es ja noch das Baukindergeld, dann gibt es noch irgendwelche Sonderabschreibungen für Immobilienbesitzer. Und das alles wird nur dafür führen, dass es nicht mehr Wohnungen gibt, sondern dass der Immobilienboom, der ohnehin schon boomt, noch stärker wird. Und dass dann die Preise noch weiter steigen und dass die Mieten, die jetzt schon hochgegangen sind, noch weiter steigen. Man macht genau das Falsche. Und das Gleiche war ja schon ein paar Wochen vorher mit der Rentenpolitik. Da hat die GroKo ja eine Mütterrente eingeführt und eine Rentenfestschreibung für 2025. Und auch das alles eigentlich zulasten der Zukunft. Und deswegen sage ich, die große Koalition, die würde ich am liebsten heute als morgen loskriegen. Und vielleicht im Oktober, wenn in Hessen und in Bayern gewählt wird, vielleicht gibt es dann so eine Art Plebiszit und wir kriegen sie endlich los. Auf jeden Fall ist die große Koalition mein Bär der Woche.
Da bin ich auch bei dir. Ich bin auch kein Fan grundsätzlich von großen Koalitionen, aber nun haben wir sie nochmal und jetzt ein Jahr nach der Bundestagswahl wäre es auch schön, wenn sie mal zu arbeiten anfängen. Und wenn wir jetzt wieder Neuwahlen machen, dann dauert es wieder
ein Jahr, bis dann überhaupt was passiert.
Nein, noch nichts. Ja, ganz
ja,
klar.
Ja, und was sie macht, ist auch noch gegen die Zukunft gerichtet.
Genau. Ich meine, wenn du diese Rente sagst. Wohnungsbaupolitik ist echt komplex, ja, muss man auch sagen, ehrlicherweise. Das ist nicht so einfach.
Aber man muss doch einfach nur mehr Bauland ausweisen. Ich meine, das ist doch relativ einfach. Man muss einfach das Angebot vergrößern.
Ja,
das macht man, indem man mehr Bauland ausweist, indem man es günstiger macht, dass die Leute bauen können und nicht indem man irgendwelche steuerlichen freakigen Abschreibungsregeln macht, dazu noch irgendwie ein Baukindergeld als Mitnahmeeffekt.
Ja, ja, bin ich auch bei dir, aber mein Baulandausweis in Städten ist es eben begrenzt, ja, das Bauland. Und die Leute wollen ja zentral wohnen, die wollen nicht in der Uckermark wohnen oder irgendwo.
Weißt du, was mein Chefredakteur geschrieben hat? Man solle die ganzen Schrebergärten planieren und dafür
ja,
Baulandschaft.
Bin ich auch dafür.
Das
dein
ist mein
auch.
Schrebergarten.
Ja. Ja, aber das wundere ich mich wirklich. Also
Schrebergarten-Diskussion
beim nächsten Mal. Dann, ne?
Ja, das gibt's eine riesen, ja. Da habe ich eine riesen Rendite dieses Jahr gekriegt.
Die Schreber, die Größe. Er hat auch das Tempelhofer Feld noch mit erwähnt.
Hat er auch, stimmt.
Ja. 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 Aber ich meine, es ist schon richtig so, in Städten gönnt man sich da schon viele sozusagen Brachflächen, die dann vielleicht nicht optimal genutzt werden.
Und was denn mit meiner Pflaumenmarmelade,
Dietmar? Tja, das ist dann, musst du dann bei Aldi kaufen. Ja.
Wenn das meine Frau hört, dass du ihre Pflaumenmarmelade mit Aldi vergleichst. Okay, dann haben wir das nächste, die nächste Diskussion
schon
zu Hause. Kommen wir zu deinem Thema,
so,
bevor wir hier.
Genau, also Herbst
ein Phänomen,
ist nicht
was
nur Pflaumenmarmeladenzeit, sondern sie ist auch die Zeit für die Herbstrally an den Aktienmärkten. Dieses Jahr wird es eine geben.
Jede Jahreszeit ist für Defner eine Rallye-Zeit. Ja. Sommer-Rallye,
genau.
Frühjahrs-Rallye, Winter-Rallye, Weihnachts-Rallye, Jahresend-Rallye, Jahresanfangs-Rallye.
Ist die Zeit reif für eine Herbst-Rallye, nachdem wir doch deutlich korrigiert haben in diesem Jahr von den Höchstständen im Januar zurückgekommen sind. Ja, ich erkläre auch gleich, weshalb. Zum einen haben wir zum Beispiel jetzt schon ein Beispiel gesehen, dass Japan, wie von der Tarantel gestochen ist, sehr schnell angezogen ist. In den ersten paar Wochen des September ging es um 8% nach oben im Nikkei. Und damit folgt man dann der Wall Street, die ja schon wieder auf neue Rekorde gestiegen ist sogar. Und Kollege Jochen Stanzl von CMC Markets, Chef Marktanalyst dort, den habe ich letzte Woche dazu interviewt und der zieht da diesen Vergleich der japanischen Wirtschaft mit der amerikanischen, sagt der japanischen geht es gut ähnlich wie der amerikanischen und jetzt entdecken Investoren eben den die Bewertungslücke, die da aufgerissen ist und jetzt kaufen sie und entdecken eben plötzlich japanische Aktien und das Gleiche sagt er gilt auch für die deutsche Wirtschaft, da gibt es auch eine Bewertungslücke zu amerikanischen Aktien und da kann es ganz schnell gehen, dass eben dann auch der DAX wiederentdeckt wird und die ersten Anfänge sehen wir ja schon, seitdem ich aus dem Urlaub zurück bin. Da war der DAX ja noch unter 12.000 Punkten und jetzt ist er schon wieder bei rund 12.400 Punkten. Also ein Anfang ist gemacht und das kann dann ganz schnell gehen, dass es weiter nach oben geht, denn momentan ist die Stimmung ja extrem negativ in diesem September, der ja dann immer zusammen mit dem Oktober als Crash-Monat verrufen ist und dann gibt es ja den Handelskrieg da, wo ich ja meine, der löst sich dann früher oder später in diesem Jahr schon noch einigermaßen in Wohlgefallen auf. Ja, aber der ist natürlich für Investoren auch ein Damoklesschwert. Und deswegen sind viele eben negativ. Und ja, die Stimmung ist immer ein Kontraindikator für die Aktienmärkte. Denn wenn Anleger negativ sind und momentan sind zum Beispiel 32% der befragten US-Anleger trotz neuen Rekorden der Meinung, dass es in den kommenden 6 Monaten fallende Kurse geben wird. Und das ist deutlich über dem historischen Durchschnitt von 30,5%. Zum Beispiel nur eine Zahl. Und eine andere Zahl ist die Cashquote in den Portfolios von internationalen Investoren. Die ist auf 5,1% gestiegen. Das ist der höchste Stand seit 18 Monaten. Das war damals kurz vor vom ersten Wahlgang in Frankreich, wo ja alle Angst hatten vor Marine Le Pen und einem Auseinanderbrechen der Eurozone und so weiter und so fort. Diese Ängste, die sie immer wieder wiederholen.
Dieses Geld fließt in die Märkte jetzt.
Genau, und dieses Geld kann auch dann ganz schnell, also wenn plötzlich Märkte steigen, da sind ja Fondsmanager plötzlich auf einem falschen Fuß, auf dem sie erwischt werden, dann müssen sie rein in die Märkte und das treibt dann Aktienmärkte auch in kurzer Zeit, innerhalb von ein paar Wochen dann schnell mal um 10% nach oben und diese Herbstrallye erwarte ich jetzt in den nächsten Monaten vor oder nach der amerikanischen Kongresswahl.
Wunderbar. Ja. So, Defner, hast du schön gesagt, jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Argumenten. Japan hast du ja genannt.
Ja.
Da kauft die japanische Notenbank mittlerweile
Aktien. Ja, das kauft das sie schon lange.
Die ist aber der größte Käufer.
Ja, aber das kauft sie schon lange. Sie hat es nicht angefangen, jetzt im September Aktien zu kaufen.
Dass Japan und Amerika als Länder die Wirtschaft zu vergleichen, ist ein bisschen lächerlich. Japan hatte im ersten Quartal sogar ein wirtschaftliches Minus, also ein konjunkturelles Minus. Also der Vergleich hinkt ja komplett. Dann das zweite, Deutschland und Amerika, da gäbe es einen Nachholpotenzial. Klar, der DAX ist dieses Jahr im Minus mit 5% und die Wall Street ist dieses Jahr im Plus mit, glaube ich, so 10%, also sind da 15 Prozentpunkte Unterschied. Aber du musst auch sehen, das ist auch, hat auch gewisse Bewandtnis, nämlich die Unternehmen im S&P 500 haben ihre Gewinne um 23% gesteigert.
Vor allem aufgrund der Steuerreform.
Ja, warum auch immer, das ist ja ganz egal.
Und
die DAX-Unternehmen haben ihre Gewinne um magere 3% gesteigert. Da siehst du, das ist ein Riesenunterschied. Und 18,
keine Steuerreform.
Und 18, keine Steuer, ja. Wenn es nach dir ginge, würden alle Unternehmen null Steuern zahlen und dann hätten wir ein Paradies auf Erden. Die Aktien würden steigen und alle Leute könnten ja Aktien kaufen. Aber du siehst, es ist ein Riesenunterschied. Deswegen ist es natürlich gerechtfertigt, dass der DAX nicht so stark gestiegen ist. Ist ja rein. Dann habe ich mir mal angeguckt, wie die saisonale Sache ist. Und da ist der September wirklich mit Abstand der schlechteste DAX-Monat. Und jetzt zu sagen, jetzt beginnt die Herbstrallye, gut, wir haben jetzt schon Ende September, aber trotzdem,
ja, aber eine Aufholjagd beginnt natürlich in den schlechten Monaten, nicht in den guten Monaten. Ist ja logischerweise, dass du von einem niedrigeren Niveau dann besser aufholen kannst als von höherem Niveau.
Im Oktober haben wir wirklich hohe Volatilitäten, haben wir wirklich eins der riskantesten Monate. Und jetzt zu denken, das würde losgehen, dann hast du die Risiken komplett ausgeblendet. Wir haben diese
Die Risiken sind alle eingepreist mittlerweile.
Wir haben diese Woche den Haushalt in Italien, der eingereicht wird, wo keiner so recht weiß, wie der aussehen wird.
Der wird auch
konform ausfallen. Wir haben die amerikanische Notenbank.
Die wird die Zinsen nochmal anheben, das weiß jeder, so. Das erwartet jeder.
Den Ölpreis, und dann werden sie hast du den auch schon? Wo hast du den Ölpreis schon drin?
Ölpreis auf 4-Jahres-Hoch.
Ja. Hast du aber noch
das
nicht
drin.
Das
hilft der amerikanischen Wirtschaft übrigens. Ja,
ja, aber der Deutschen, haben wir Öl im Boden? Das habe ich noch nicht gesehen.
Das aber haben
der
wir noch
Defner
nicht.
Wird
Nein,
wahrscheinlich in irgendwelchen DAX-Konzernen.
Ich gehe ja von einer weltweiten Rallye aus, die natürlich dann auch den deutschen Aktienmarkt mit beflügelt.
Und dann haben wir die Emerging Markets Krise, die nicht so doll aussieht. Das ist auch nicht so toll. Und die Bewertungen sind jetzt auch nicht unbedingt so, dass man brüllen müsste und sagen müsste, jetzt rein in Aktien. Der DAX hat ein Kursgewinnverhältnis von 12.
Und das ist historisch niedrig und
nein,
das ist deutlich
das ist
niedriger als die amerikanischen
niedrig.
Aktienmärkte. Wir waren im Jahr 2000 bei 33, wir waren im Schnitt sind wir bei 13, 14 sowas. Also das ist nicht historisch niedrig, das korrigiere ich, sondern natürlich unter dem historischen Schnitt.
Aber leicht,
um es mal
ganz
klar
leicht
zu sagen, also nicht historisch
niedrig. Dann brauchst du aber den 10-Jahres-Schnitt. Wenn wir den 5-Jahres-Schnitt angucken, dann ist es nicht so. Also siehst, es ist nicht wirklich günstig und natürlich kannst du
aber
sagen.
Aber dein Risikobeipackzettel, der ist mittlerweile dann doch offenbar an den Märkten bekannt, weil das zeigt ja zum Beispiel, dass der DAX jetzt eben gerade letzte Woche deutlich angezogen ist, obwohl der Handelskrieg zwischen den USA und China sich nochmal verschärft hat, neue Zölle verhängt wurden. Und was ist passiert? Da hat ja letzte Woche Kollege Czepitz hier noch zur 20. Episode 200 Milliarden Dollar Zölle jubiliert, ja, wie Seehofer in seinen besten Tagen. Ja. Und was ist passiert? Der DAX ist gestiegen die ganze Woche über. Also dieses Risiko ist offenbar eingepreist und offenbar gehen die Investoren mittlerweile davon aus, dass es hier doch auch ein glimpfliches, ein versöhnliches, vernünftiges Ende irgendwann geben wird, ob vor oder nach dem US-Kongress.
Das hast du uns ja schon erklärt. Das, ja? Schon, das soll ja schon seit Monaten dieses glimpfliche Ende geben.
Das kommt noch.
Okay, wir sind gespannt.
Vielleicht auch erst nach den Kongresswahlen, weil sich dann die Chinesen erst wieder mit den Amerikanern hinsetzen.
Wir werden uns nicht einig.
Der Druck in Amerika ist extrem hoch gegen diese Zölle.
Warum denn?
Walmart zum Beispiel hat jetzt einen Brandbrief geschrieben und alle
Amerika
anderen.
Amerika geht es viel zu gut. Du hast doch den amerikanischen Wirtschafts- bzw. Handelsminister Wilbur Ross, der immer so langsam redet und der hat gesagt, das würde nur 0,1% des
aber wenn jetzt diese der, ganzen der Dinge, die man importiert,
nach oben bringen, das ist nicht so viel, das ist nicht so viel.
Aber Walmart
das sind nicht viele
Konsumprodukte. Viele Preissteigerungen stehen vor der Tür, weil diese 9 Zölle hier 10% waren sie ja nur, aber die wirken sich an der Ladenkasse aus und plötzlich wird der Verbraucher aufwachen. Also lass uns wetten.
Gut.
Ja.
Was bietest du denn an?
Ich habe schon verschiedene DAX-Wetten laufen in diesem Podcast. Aus der ersten Folge 15.000, das war in der Tat euphorisch. Damals waren wir auch bei 13.000 Punkten gestartet. Die schaffen wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr, gebe ich ehrlich zu. Dann haben wir eine 14.000er-Wette bis zum Jahresende.
Die schaffen wir wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht mehr.
Die werden wir wahrscheinlich schaffen. Aber ich will ja nicht zweimal die gleiche Wette formulieren. Ich sage jetzt, wir kriegen eine Herbstrallye, die wirklich sozusagen auch im Herbst stattfindet, nicht erst sozusagen zum Jahresende.
Ja.
Und deswegen sage ich, bis Mitte November wird der DAX neue Allzeithöchststände markiert haben. Das war ja damals bei 13.560 oder sowas.
Genau. Also, ne? Knapp 13.600 und du sagst, nach der Wahl nach den Midterms?
Ich sage bis zum 15. November, also Mitte November, kurz nach den Midterms, werden wir sozusagen diesen DAX-Rekord gesehen haben. Das können wir dann auch schon
auflösen. Da bin ich dagegen.
Ja?
Da bin
dagegen?
Ich dagegen. Und gut, können wir, vor allem das Schöne an der Wette ist, die wissen wir dann schon Mitte November.
Genau.
Wie deine WM-Wette. Der Döffner liegt ja mit einer Wette von, obwohl diese Handelswette, die wir haben, die habe ich eigentlich schon gewonnen.
Das welche gab Handelswette ja schon,
nochmal? Wir hatten eine Handelswette, dass nachdem sich Amerika mit Europa geeinigt hat, hast du ja gleich gesagt, oh, das mit den Chinesen machen sie nächste Woche auch. Jetzt ist es schon ein bisschen her und du hast gesagt, nee, wird keine weitere Eskalation geben. Gab es nochmal eine. Jedes Mal heißt es die letzte, aber eigentlich die Wette habe ich auch schon gewonnen. Insofern würde ich sagen, steht es hier schon.
Wir gucken nochmal ins Kleingedruckte.
Genau.
Des Wettvertrages.
Dann kommen wir zu meinem Thema und zwar den Brexit. Und da bin ich sogar mal der Optimist hier am Tisch, weil ich nämlich sagen will, der Brexit, der wird ja oft so dargestellt, dass er zu einer wirtschaftlichen Katastrophe Großbritanniens führen wird, weil die Briten auf Gedeih und Verderb auf Europa angewiesen wären und wenn sie jetzt da ein unglückliches Scheidungsverfahren haben, also ohne dass da ein Vertrag zustande kommt, dass sie dann untergehen. Und ich würde einfach sagen, das ist viel zu pessimistisch. Die Briten haben selbst genug zu bieten und können auch alleine als Land vielleicht so eine Art größere Schweiz Europas sein. Und ich erkläre dir auch kurz, warum. Die Zeit ist ja nicht mehr sehr lang. Wir haben knapp 190 Tage bis der Brexit dann fällig wird, nämlich 29.03.2019. Und wenn bis dahin kein Vertrag ist, dann bricht es auseinander und dann muss halt Großbritannien ganz normal Zölle zahlen, wenn sie zu uns was exportieren wollen. Und wir müssen auch Zölle zahlen, wenn wir zu denen was machen wollen. Und Theresa May hat ja in der vergangenen Woche dieses Angebot gemacht, diesen Checkers-Plan, wie er heißt, weil sie hat ihn auf ihrem Landsitz in Checkers gemacht und hat so eine Art Freihandelszone vorgeschlagen. Und den hat aber Europa abgelehnt, weil sie gesagt haben, das ist Rosinenpickerei, das geht so nicht. Und jetzt ist halt die Frage, kann sie mit einem neuen Plan kommen, den sie innenpolitisch mit der eigenen Partei nicht hinbekommt. Insofern wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Dann gibt es ja die Labour Party, die diese Woche noch einen Kongress hat, die wollen ja auch dagegen stimmen. Also es ist halt eine sehr verworrene Lage. Und man kann am Ende, könnte es meines Erachtens nur zwei Sachen geben. Entweder es gibt einen harten Brexit, dass nichts zustande kommt, oder vielleicht auch gar keinen Brexit. Aber selbst in dem Fall von einem harten Brexit würde ich sagen, das ökonomische Trauma für Großbritannien, das wird dann nicht stattfinden. Und zwar deswegen nicht, weil zwar die EU eins der wichtigsten Handelspartner Großbritanniens ist, aber Großbritannien macht mit der EU ein fettes Handelsbilanzdefizit. Die machen nämlich pro Jahr, machen sie 100, wo habe ich die Zahl? 176 Milliarden Euro minus. 176 im Handel. Und gerade Deutschland ist eines der Länder, mit denen sie das größte Minus machen. Deutschland macht nämlich mit Großbritannien einen Überschuss von 47 Milliarden pro Jahr. Also siehst du, wenn die jetzt rausfliegen würden und wir auf einmal Zölle zahlen müssten für unsere Exporte dahin, das wäre ein großes Problem. Und Großbritannien ist auch alleine ein Land, was eigentlich ganz gut dasteht. Das hat ein Rechtssystem, was robust ist. Das hat eine Forschungslandschaft, die gut ist. Das hat Universitäten, die gut sind. Und du darfst nicht vergessen, Großbritannien ist auch der drittgrößte Nettozahler in der EU, die 6,3 Milliarden einzahlen für die Clubmitgliedschaft und dafür dann, die können sie dann wofür anders einsetzen. Also insgesamt, selbst wenn jetzt der böse Brexit kommt, ist meine Theorie, wird Großbritannien nicht untergehen. Und du wirst mir wahrscheinlich gleich...
Untergehen wahrscheinlich nicht, aber das ist in der Tat komplex, weil es eben verschiedene Szenarien sind, die man sozusagen bedenken muss in der Geschichte. In der Tat steht es momentan, sieht es wirklich schlecht aus, vor allem für Großbritannien, aber für beide Seiten muss man sagen. Ne? Und man muss ja jetzt in der nächsten 6 bis 8 Wochen, es gibt ja dann noch mal einen EU-Sondergipfel, auch Ende November.
Den gibt es aber nur, wenn die einen neuen Plan hat.
Genau, wenn sie ein Vorabkommen verhandeln sozusagen. Und das muss eigentlich bis dahin stehen, sodass man dann guter Dinge ist, dass man dann sozusagen, dann hätte man ja noch mal eine Verlängerung über das Brexit-Datum hinaus, wo man dann noch mal die Details verhandeln kann. Aber das ist komplex und momentan stehen sich beide Seiten in der Tat verhärtet gegenüber. Aber ich meine, ich finde es zum einen erstmal okay und wunderbar von der EU, dass sie einfach den Briten das nicht durchgehen lassen, diese Rosinenpickerei, dass die sagen, ja, wir wollen weiter ein Freihandelsabkommen, wir wollen alles Gute behalten, was wir in der EU hatten, aber wir wollen nicht mehr dafür zahlen, wir wollen keine sozusagen Dienstleistungen und vor allem Arbeiterströme dann in unser Land haben. Das geht natürlich nicht und das hat man den Briten von Anfang an gesagt und sie versuchen es immer wieder durch das eine oder andere Türchen durchzusetzen. So. Und es wird man ihnen nicht durchsetzen gehen lassen, die EU bleibt hart und vollkommen zu Recht, meiner Meinung nach. So. Und dann werden die Briten irgendwann erkennen müssen, dass sie eigentlich die schlechteren Karten haben. Denn,
warum haben sie die schlechteren Karten? Ja,
weil sie, ich glaube, ein harter Brexit, da bin ich einfach nicht mit dir, den sie dann riskieren würden, er würde verheerend ausfallen, weil zum Beispiel ihre Finanzindustrie dann zu großen Teilen abwandern müsste, weil sie aufgrund regulatorischer Vorschriften dann kein EU-Geschäft mehr in London machen könnten. Also da würde sehr viel von ihrer wichtigsten Industrie abwandern.
Aber das macht gerade mal noch 7% zur Wertschöpfung
die Autobauer,
aus. Das sind 7%. Nehmen wir an, sie machen die Hälfte davon weg. Ja, da haben wir 3%
Okay, was gibt es sonst noch? Die Autobauer, ja. Zum Beispiel BMW und andere haben auch schon angekündigt, wenn es einen harten Brexit gibt, dann wird man nicht mehr in Großbritannien produzieren, weil man dann eben seinen Zugang zum EU-Markt
und der EU-Markt. Die haben coole Universitäten.
Ja, aber die Universitäten leiden ja heute auch schon, weil die coolsten Forscher aus zum Beispiel der EU oder aus dem Ausland auch nicht mehr kommen wollen, weil dieses Stimmung Anti-Ausländer da ist und zum Beispiel eben keine Spitzenforscher mehr aus Europa, die vorher gerne nach Großbritannien gegangen sind, eben nicht mehr kommen.
Die haben bessere Regulierung, die haben niedrigere Steuern. Ja,
niedrigere Steuern. Da hast du wieder deine Steueroase, für die du ja mal, ja, genau. Die, so. Aber dann sind sie ganz alleine. Also. Und dann haben sie mit der extremen Handelspolitik, die ganzen Zahlen, die du aufgerufen hast, die werden sich alle neu mischen, Handelsströme müssen sich neu sortieren. Es wird für beide Seiten total schmerzhaft sein. Aber am Ende wird Großbritannien so sehr verlieren. Und deswegen hoffe ich immer noch darauf, dass Vernunft einkehrt im Staate Großbritannien. Die große ungelöste Frage ist ja die Grenze zwischen Irland und Nordirland. Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Idee, wie man das lösen kann. Also entweder riskierst du wieder einen nordirischen Krieg. Wir Älteren erinnern uns noch so an die Bloody Sundays und so weiter, die es damals gab. Oder es gibt da einfach keine Lösung.
Aber warum soll nicht Großbritannien so eine Art Schweiz werden? Was spricht denn dagegen?
Alle wollen immer so eine Art Schweiz werden, aber die Schweiz gibt es halt nur einmal. Ja, und das ist ihr Alleinstellungsmerkmal.
Und das Geld ist schon da, was
und
du gleich sagst.
Das heißt dann, genau. Und der Rest heißt, keine Ahnung, Türkei oder was ist an andere? Warum soll es nicht so eine Art Türkei werden?
Aber die Briten sind mit den Amerikanern gut verbandelt. Ja, du könntest ja noch überlegen, dass sie mit denen ein Handelsabkommen
treffen. Hat ja Trump auch schon aber wie werden die Briten verhandeln? Alleinstehend, ja, wenn sie nicht mehr die EU im Rücken haben, da hast du eine ganz, ganz schlechte Verhandlungsposition, wenn du mit Trump verhandeln musst. Ja, der ist ein harter Verhandlungspartner. Ja, also da wirst du eigentlich über den Tisch gezogen. Und genauso in anderen Verhandlungen auch mit der EU und mit allen anderen, mit denen sie dann Freihandelsabkommen aushandeln werden. Da sehe ich echt schwarz. Die Automobilindustrie wird abwandern, die Finanzindustrie wird abwandern und für ihre sozusagen Hilfstätigkeiten, für die sie gerne osteuropäische Arbeiter bisher genommen haben, also ist zum Beispiel in London extrem schwer, Bauarbeiter oder sowas zu finden, erzählt mir ein Freund, der dort eine Wohnung hat, seit einem Jahr versucht, irgendwie einen Handwerker zu finden,
die
klappt nicht.
Und wenn dann noch die Einwanderungsgesetz machen, nicht so eine ungeregelte Einwanderung,
könnte man,
wie wir
hätte
haben.
Man, ja.
Sie könnten einfach ein cleveres Einwanderungsgesetz machen.
Sie können alles cleverer machen.
Sie könnten relativ viele clevere Sachen machen, wenn sie alleine sind.
Aber jetzt
müssen sie nicht streiten mit allen anderen um Budgets, um dies und das.
Ja, aber wenn dann erstmal ihre ganzen Industrien abgewandert sind, dann können sie ganz viele clevere Dinge machen.
Warum hat sich denn Google da jetzt warum haben sie denn jetzt große Konzerne da angesiedelt?
Ja, in Irland.
Ja, nein, auch in Großbritannien. Auch in London haben sich wichtige Konzerne angesiedelt. Warum machen
die
das denn?
Die werden es noch bereuen. Und Google ist ganz schnell weg. Die brauchen bloß ein paar Laptops einpacken. Die müssen noch nicht mal Maschinen abbauen. Also, wie gesagt, momentan hoffen ja auch noch viele, dass es irgendwie eine gütliche Einigung geben wird. Ich denke auch mal, dass man da was hinkriegt, einen Kompromiss. Oder ich hoffe darauf, dass sich das britische Volk noch besinnt. In einer Umfrage unter Labour-Mitgliedern, da haben sie immerhin 86 schon Prozent dafür ausgesprochen, dass man ein zweites Referendum zum finalen Brexit-Abkommen abhält.
Ernsthaft?
Und das fände ich nur fair. Ich meine, dass du dann sagst,
wir lassen so lange wählen, bis die Leute sagen, das so wählen, wie wir es wollen.
Aber du kannst auch am Ende sagen, okay, jetzt haben wir hier die Bedingungen, die klar sind, unter denen wir den Brexit wollen. Oder wir wollen keinen Brexit. Liebes Volk, jetzt sind die Bedingungen klar, jetzt kannst du entscheiden. Das wäre eigentlich schon fair in der Demokratie.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Briten
einen Blankoscheck
gewählt. Die Briten sind ein ganz eigenes Volk. Und wenn du die Eckert-Umfrage dir mal angeguckt hast, die Eckert-Geschichte, da waren die Briten sogar noch skeptischer, was die derzeitige Lage anbetrifft und was auch die Zukunft anbetrifft. Insofern sind die Briten da sehr eigen und deswegen könnten sie auch wieder...
Deswegen ist es einfach wirklich schwer einzuschätzen, aber wie gesagt, ich glaube...
Also ich würde ja sagen, die Briten haben gar nicht so schlechte Karten oder klar, jetzt beim Verhandeln haben sie den Nachteil, dass es diesen festes Datum gibt. Wenn du ein festes Datum hast, bist du immer in einer schlechteren Position. Aber was das Land an sich anbetrifft, ist es nicht so, steht es nicht so schlecht da. Deswegen sage ich, das Pfund, was ja so ein bisschen der Ausdruck ist von stark oder schwach, wird, das steht ungefähr jetzt bei 1,30 knapp drüber. Ich würde sagen, am Jahresende steht das Pfund bei 1,30 oder höher. Und du wirst wahrscheinlich sagen...
Okay, ich wette mal dagegen, wobei es Pfund natürlich momentan auch immer so ein Spielball des Verhandlungsfortschrittes ist, muss man auch dazu sagen.
Was stand bei 1,50 vor dem Brexit, vor der Brexit-Entscheidung stand es bei 1,50. Insofern ja, ist da schon also, eine Menge.
Ja, ich wette auf jeden Fall dagegen, ganz klar. Ja, wunderbar. So, damit hätten wir unsere Diskussion auch sozusagen heute erledigt und wir...
Ach, erledigt, du klingst erledigt. So, als ob das, ja, das klingt so, als ob du jetzt irgendwie keine lustvolle Diskussion gewesen bist.
Es war eine lustvolle Diskussion.
Ich wollte es sagen, ja, sieht man. Also jetzt,
ich meine, gut, das letzte erledigt. Mal war es natürlich noch leidenschaftlicher, aber
da haben wir uns
das schaffen wir auch nicht
anbrüllen
jedes
Mal. Das kann man nicht jedes Mal machen, das stimmt. Aber wenn der Onkel Eckert erst kommt und
der ostdeutsche Clan, ja.
Nenn mich nicht Ossi. Wir hatten letzte Woche übrigens bei der Welt am Sonntag letzte Woche auch diese Ossi-Diskussion. Mhm. Das war wirklich, und dann haben drei Kollegen haben die Welt am Sonntag nämlich dann über den Balken gebracht. So heißt es, wenn die Zeitung dann am Ende, wenn du die Seiten dann dem Chefredakteur vorlegst, heißt es über den Balken. Und das waren drei Kollegen, alle aus dem Osten. Und das
die
war dann
haben
so,
Erfahrung mit Grenzbalken.
Das war dann ja. die, genau, mhm. das war dann so die die Ironie der Geschichte, dass es ausrechnet ostdeutsche Menschen mit erster Herkunft hat, die jetzt den Wirtschaftsteil
aber
der Welt
Axel
am Sonntag
Springer,
gemacht hat.
Um nochmal auf den Verlag zurückzukommen, wunderbar. Der die Welt am Sonntag groß gemacht hat, der hat ja immer daran geglaubt, an die Einheit Deutschlands und deswegen sein Verlagsgebäude, also von Hamburg nach Berlin gezogen ist, direkt an die Grenze gebaut. Ja. Und jetzt hat er ein Gebäude mittendrin im Herzen der Stadt.
Und den nächsten
das ist, was
der
Visionäre und Optimisten
ausmacht.
Und wir ziehen
zusammen, Defner, irgendwann.
2020. Wenn bis dahin ist kein Ehekrach in diesem Podcast.
Genau, dann
gibt,
ziehen wir zusammen. Da
bis dahin können Sie uns schreiben an unsere E-Mail-Adresse. Jetzt beantwortet die immer sehr, sehr fleißig. Ja, aber haben wir schon gesagt, dass wir nicht alle beantworten können?
Ja, aber ich habe letztes Mal.
Ja, aber wir schaffen es wirklich nicht mehr. Wir kriegen echt viel Post auch bei Instagram und so weiter. Wir greifen die Dinge auf, aber können
gut.
nicht alles.
Aber du hast die E-Mail-Adresse im Kopf. Wirtschaftspodcast@welt.de ist es,
so
glaube ich. Genau.
Genau,
da kann man schreiben.
Oder bei unseren Social-Media-Accounts freuen wir uns auch über Kommentare und Zuspruch, auch auf unserer Seite welt.de Podcasts und so weiter und so fort. Ansonsten sagen wir Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.
Der Weltwirtschaftspodcast wurde Ihnen präsentiert von HRS, das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Businesshotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen Sie als angemeldeter MyHRS-Kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business-Tarif, sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren.